Ja, auch nochmal von mir einen schönen guten Morgen. Bevor wir gleich in die Predigt einsteigen, möchte ich euch erst noch ein bisschen was anderes erzählen, möchte euch berichten von dem letzten Abend vor Gott, den wir am Mittwoch hatten. Wer nicht da war, meine persönliche Einschätzung, hat wirklich was verpasst. Nicht, weil wir da schon singen durften, das haben wir ja jetzt gemeinsam gemacht, sondern weil es einfach eine ganz, ganz tolle und offene Zeit war, nach meinem Empfinden, wo wir auf Gott gehört haben und einander einfach auch ausgetauscht haben, was so unsere Eindrücke sind. Und eigentlich könnte man diesen ganzen Abend nochmal wiederholen, so wertvoll war er. Aber mir sind zwei Gedanken nochmal nachgegangen, wo ich gedacht habe, boah, die möchte ich euch gerne so als ganze Gemeinde nochmal wiedergeben. Und deswegen möchte ich die heute voranstellen. Zwei Eindrücke oder Bilder, die zwei Menschen weitergegeben haben. Bei dem ersten Eindruck, da ging es darum, dass Jesus so in der Mitte eines Kreises steht aus Menschen. Und er hat so um seinen Bauch oder die Taille einen dicken Gürtel. Und von diesem Gürtel gehen ganz viele Seile in alle Richtungen ab. Und so in 6-7 Meter Entfernung stehen Menschen um Jesus herum und haben jeweils ein Ende des Seils in der Hand. Und sie zerren so. Jeder will Jesus praktisch auf seine Seite ziehen, in seine Richtung ziehen. Und ihr könnt euch vorstellen, jetzt so bildlich einfach, was passiert. Jesus wackelt die ganze Zeit, der eine zieht nach vorne, der andere nach hinten. Und es ist so ein Gewackel, Jesus steht nicht sicher oder ist am Wackeln und er kommt aber auch nicht wirklich vom Fleck. Und dann hört man eine Stimme, die sagt, lasst die Seile ein bisschen los, lasst locker. Und dann haben diese Menschen drumherum ihre Seile etwas locker gelassen, sodass sie durchhängen. Und dann hat Jesus sich aufgerichtet und so ein bisschen den Staub von seinen Kleidern so abgeschüttelt oder abgeklopft. Und dann ist er in eine Richtung gegangen. Und die anderen Menschen, da zogen sich dann die Seile natürlich irgendwann wieder straff. Und sie sind Jesus gemeinsam gefolgt in die Richtung, in die er gehen wollte. Und das war ein sehr eindrückliches Bild, wie ich finde, was ganz klar auf der Hand liegt, was da drin liegt. Wir alle haben so unsere Vorstellung von Gemeinde, wie Gemeinde laufen soll oder wie wir uns unsere Wunschgemeinde vorstellen. Und da ist ganz viel Wahres und Gutes drin. Aber manchmal ist es eben auch, vielleicht unsere Wunschvorstellung an manchen Aspekten. Und Jesus sagt, bring das ein, aber lass uns gemeinsam hören. Lass auch locker, damit ich sagen kann, wo ich mit euch gemeinsam, nämlich mit uns hier, in welche Richtung ich wirklich gehen kann. Das war so das erste Bild und unmittelbar daran hat sich ein zweiter Eindruck angeschlossen, der sehr passt. Da geht es um den Moment Bändertanz. So, ich musste ganz ehrlich erstmal googeln als Nicht-Bayer, was das genau ist. Es wurde da schon erklärt, aber ich habe mir dann Bilder angeguckt im Internet und bin mega fasziniert. Wer es kennt, weiß es. Für die anderen, es steht in der Mitte ein Maibaum und oben an der Spitze sind ganz viele bunte Bänder befestigt. Und dann gibt es professionelle Tänzer, die jeweils ein Ende dieses Seils nehmen und nach einer ganz bestimmten Tanzformation um diesen Baum herum tanzen. Und währenddessen verflechten sich die Bänder und bilden immer weiter von oben herab nach unten ein ganz wunderschönes Muster um diesen Maibaum herum. Und es gibt da richtig Wettbewerbe, habe ich im Internet dann gefunden, wo Tanzgruppen sich einfach präsentieren und zeigen, welche tollen Muster sie da hinkriegen. Und ich glaube auch das Bild oder diese Deutung dieses Bildes liegt ganz auf der Hand. Jesus möchte uns sagen, hey, das, was ich mit euch vorhabe, das ist ein Kunstwerk, das ist was ganz, ganz Schönes, was ich in Zukunft hier in Eichach mit euch als Gemeinde weiter flechten möchte. Aber es ist auch klar, es geht nur in Einheit. Und diese beiden Bilder, die passen sehr zusammen und ich möchte die einfach so weitergeben, lasst die mal wirken auf euch. Ich glaube, das sind allgemeine Bilder, die für viele Gemeinden gelten, weil es in Gemeinden ganz menschlich auch immer wieder Auseinandersetzung, Streit und so weiter gibt. Das ist so. Und ich glaube, Jesus möchte uns aber einfach immer wieder erinnern, zu sagen, hey, worauf kommt es wirklich an? Er ist die Mitte. Und wenn wir uns in Einheit immer wieder um ihn scharen, ihn suchen, gemeinsam auf ihn hören, dann webt er ein ganz, ganz schönes Muster mit uns als Gemeinde. Finde ich ganz verheißungsvoll. Ja, so viel mal zum letzten Mittwoch. Ich lade euch jetzt schon ganz herzlich ein zum nächsten Abend vor Gott, wenn wir den haben. Dürft ihr nicht verpassen. Aber damit jetzt zur eigentlichen Predigt für heute Morgen. Ich habe mich mit dem Predigtthema heute echt schwer getan. Ich hatte so ein paar Themen auf dem Herzen, zwei, drei, die ich so eine ganze Zeit schon bewege und überlege. Und trotzdem, während der ganzen Woche, während meiner Vorbereitung, Gedanken, meiner Arbeit, kam immer wieder ein einziger Satz in meinen Kopf. So völlig aus dem Nichts, wie so ein Bohren. Ich habe den immer und immer wieder gehört. Ein kleiner Satz aus vier kleinen Worten. Und es ist der Satz, den Gott als erstes zu Adam und Eva sagt, nachdem sie im Garten Eden vom Baum der Erkenntnis gegessen hatten. Obwohl das ja eigentlich, das war das Einzige, was Gott ihnen verboten hatte. Und sie haben davon gegessen und sich dann versteckt. Und dann heißt es in 1. Mose 3, dass Gott durch diesen Garten ging, als es kühl wurde am Abend und einen Satz gerufen hat. Welcher Satz war das? Adam, wo bist du? Genau. Es gibt heute keine weiteren Folien, das ist die einzige. Was ist passiert bis zu diesem Punkt, wo Gott diesen Satz gerufen hat? Adam, wo bist du? Gott hatte die Menschen geschaffen und ihnen dann diesen wunderbaren Garten Eden geschenkt und sie dort hineingesetzt und ihnen dann einen Auftrag gegeben. Einen ganz wunderbaren Auftrag, nämlich diese Schöpfung, die Gott gemacht hat, zu bewahren ist das eine und bebauen. Das sind zwei ganz wesentliche Aspekte, die Gott dem Menschen mitgegeben hat. Und ich finde es ganz spannend, als ich irgendwann mal verstanden habe, was da drin steckt, in diesem Auftrag, den Gott Adam und Eva gibt. Er sagt damit nämlich eigentlich, hey Leute, meine Schöpfung, die ist noch nicht abgeschlossen. Ich weiß nicht, ob euch das mal aufgefallen ist. Ich habe einen Grundstein gelegt, sagt Gott, ja, mit dieser Schöpfung. Und jetzt trage ich euch auf, diese Schöpfung zu bewahren zum einen und weiter zu schaffen. Und ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist, dass überall da, wo wir heute Gutes schaffen, Wertvolles aufbauen, Segen säen, egal wo das ist, in unserem eigenen Heim, in unseren Familien, Beziehungen, am Arbeitsplatz, dass wir Gottes Schöpfung fortsetzen. Ich finde das ganz wunderbar und ganz wertvoll, auch herausfordernd. Aber Gott hat einen Grundstein seiner Schöpfung gesetzt und hat gesagt, hey Mensch, und jetzt übertrage ich dir diese Schöpfung bis heute 2021 weiterzutragen, weiterzumachen. Das ist ganz faszinierend. Gott hat aus dem Chaos, aus dem Durcheinander Leben geschaffen, Lebensraum geschaffen, Segen geschaffen. Und wir haben heute die Berufung, das auch zu tun. Gerade da, wo es unordentlich ist. Ja, wir wollen das manchmal gerne schnell weg haben. Aber gerade da stellt uns Gott hin und sagt, hey, du darfst heute meine Schöpfung in deinem Rahmen weiterbauen, Segen spenden, Gutes aufbauen. Und Gott schafft den Menschen zu seinem Bild. In 1. Mose 7, 1, Vers 27 heißt es da. Zu seinem Bild, manche Übersetzer übersetzen zu seinem Ebenbild. Das ist die Berufung, die tiefste Berufung von uns Menschen. Wir sind geschaffen, Ebenbilder Gottes zu sein. Was heißt das? Mir persönlich gefällt das Wort Ebenbild nicht, sage ich euch ganz ehrlich. Weil für mich persönlich, prüft es für euch, wie das für euch klingt, Ebenbild, das ist so ein bisschen so wie so eine Kopie oder wie ein Gemälde. Und jetzt überlegt euch, wenn ich in ein Gemälde gehe oder in ein Museum gehe, zum Beispiel in den Louvre nach Paris und die Mona Lisa sehe. Gibt einige, die schon gesehen haben. Ich nicht. Aber als Beispiel, dann hat dieses Bild eine dermaßen große Anziehungskraft, dass Menschen von der ganzen Welt dorthin pilgern, um dieses Bild zu sehen. Aber die echte Mona Lisa hat jetzt in diesem Jahrhundert definitiv keiner gesehen. Aber das Bild reicht schon. Das ist so wertvoll, so schön und macht Freude. Das, was hier mit Ebenbild gemeint ist, ist was anderes. Gott hat uns Menschen nicht geschaffen, damit wir irgendwie so eine kleine Kopie von ihm sind. Und dann hat er uns auf diese Welt gesetzt und hat gesagt, ich verabschiede mich wieder, ihr reicht, das ist völlig in Ordnung. Das, was an dieser Stelle steht mit Bild, was gemeint ist, kann man sich vielleicht am besten so erklären, jeder Vergleich hinkt, aber wie mit Sonne und Mond. Der Mond ist der Widerschein der Sonne. Natürlich existiert der Mond auch, wenn es dunkel ist, das ist ganz klar. Aber wir bleiben mal nur bei dem, was wir sehen. Wir sehen den Mond nur dann, wenn die Sonne scheint. Wenn die Sonne nicht scheinen würde, wäre der Mond für unsere Augen dunkel. Was ist gemeint? Wie hat Gott uns geschaffen? Er hat uns geschaffen zu einer dauerhaften, permanenten Beziehung mit ihm. Wir haben das gerade gesungen, dass von ihm heraus das Leben zu uns fließt. Er ist das Leben. Und ohne ihn gibt es kein Leben. Wir tragen das Leben nicht selber in uns. Wir sind deswegen geschaffen, um in einer permanenten Beziehung mit unserem Schöpfer, mit unserem Vater im Himmel zu sein. Wir können uns zwar ein Leben lang einbilden, dass wir Gott nicht bräuchten. Viele Menschen tun das. Aber spätestens am Ende unseres Lebens wird uns bewusst, dass wir unser Leben nicht in der Hand haben. Spätestens am Ende. Und dann merken wir plötzlich, es kommt der Punkt, wo wir unser Leben verlängern können durch gute Ernährung, durch Ärzte, vielleicht sogar durch die ein oder anderen intensivmedizinischen Maßnahmen. Aber irgendwann kommt der Punkt, wo wir unser Leben nicht mehr in der Hand haben. Und spätestens da merken wir, nicht wir verfügen über das Leben. Es ist eine andere Größe, es ist jemand anderes. Und viele Menschen spüren das heute. Sie spüren das, wenn sie ohne Gott leben. Es geht eine ganze Weile und sie starten gut ins Leben. Ist gar keine Frage. Kriegen vielleicht einen guten Beruf, machen vielleicht Karriere, kriegen einen Partner oder Partnerin, Kinder, Familie, all das, was man sich vielleicht so im Leben wünscht. Und gleichzeitig manchmal nachts, wenn man wach wird, alleine dann irgendwie im Bett liegt, es dunkel ist, dann kommt diese Frage: Wofür? Im tiefsten Kern, wofür? Wer schenkt mir diesen ewigen Sinn? Und wenn wir ehrlich sind, es ist nicht der Partner. Es sind noch nicht mal die Kinder. Es ist nicht das, was wir im Leben erreichen. Weil das alles irgendwann, es ist alles zeitlich. Es wird alles irgendwann mal vergehen. Was ist der Sinn? Was ist die Grundlage? Was ist das Fundament unseres Lebens, auf dem wir wirklich fest stehen können? Und Gott sagt, es ist die Beziehung zu mir. Ich habe dich geschaffen. Ich möchte, dass du mich erkennst als deinen Schöpfer. Den, der dich liebt, der dich erhält, der dein Leben ist. Der dir die Liebe schenkt, jeden Tag neu. Und ich möchte, dass du diese Liebe empfängst. Und dass du mich zurückliebst. Darin liegt ewiges Leben. Und egal, ob wir das glauben oder nicht, ob uns das immer bewusst ist oder nicht, Paulus sagt etwas in Apostelgeschichte 17, Vers 28. Er sagt, in ihm leben, weben und sind wir die ganze Zeit. Jeder Mensch lebt, webt und ist in Gott die ganze Zeit. Es ist ihm vielleicht nicht immer bewusst, aber darin liegt unser Leben. Und durch unser Leben wirbt Gott jede Minute, jeden Herzschlag. Dass wir ihn erkennen, durch all das Schöne, Gute, Liebe, Musik, Genuss, Freude in diesem Leben. Hey, Gott sagt dir, das ist für dich, damit du mich erkennst, damit du mich suchst, damit du meine Liebe empfängst. In der Geschichte, ganz kurz angerissen, wie sie weitergeht, kommt dann dieser schwere Bruch zwischen Gott und den Menschen, dass der Mensch sich über das einzige Gebot, was Gott gibt, um dem Menschen Freiheit zu geben, sich zu entscheiden, dass der Mensch diesen Bruch oder dieses Gebot übertritt und doch von diesem einen Baum isst und die Beziehung zu Gott zerbricht. Und jetzt kommt etwas so, so Schönes und Tiefes. Diese Beziehung ist zerbrochen. Gott oder der Mensch hat dieses Gebot gebrochen, ist gegen Gott praktisch vorgegangen. Und was macht Gott? Darauf kommt es mir heute Morgen an. Was macht Gott? Wie reagiert er? Er geht spazieren durch den Garten. Er findet Adam und Eva nicht so wie sonst, weil sie sich versteckt haben. Und Gott ruft, Adam, wo bist du? Adam, wo bist du? Was hätte Gott noch machen können? Er hätte Adam und Eva sofort vernichten können, oder? Rein von seiner Macht und Möglichkeit. Er hätte Adam und Eva die Leviten lesen können, aber sowas von. Er hätte sie in Grund und Boden stampfen können. Er hätte erwarten können, dass sie einen neuen Baum pflanzen, alles rückgängig machen. Geht nicht. Aber Gott ruft: Adam, wo bist du? Habt ihr euch mal gefragt, warum Gott diese Frage stellt? Hat er wirklich nicht gewusst, wo Adam und Eva sich verstecken? Definitiv hat er es gewusst. Er ist allwissend. Gott wusste doch definitiv, hinter welchem Busch Adam und Eva sich versteckt haben. Gott hat diese Frage, Adam, wo bist du, nicht für sich gestellt, sondern für Adam gestellt und für Eva. Er hat gesagt: Adam, wo bist du? Ich weiß es sowieso, wo du bist, aber weißt du es? Weißt du eigentlich, wo du bist? Das steckt hinter der Frage. Adam, wo bist du? Und das Gute ist, dass Adam auf diese Frage tatsächlich reagiert. Er hat den Mut, rauszukommen hinter seinem Busch, und er ist nackt. Und wisst ihr, was da drin liegt? Es ist eine absolute Selbstoffenbarung von Adam. Er kommt aus diesem Busch, er ist nackt, er hat nichts mehr, wohinter er sich verstecken kann. Keine Kleidung, aber auch kein Busch mehr. Und das, was Adam offenbart vor Gott, sagt: Gott, hier bin ich. Hier bin ich, so wie ich bin. Ich verstecke nichts mehr. Hier bin ich, nackt und bloß vor dir. Und diese Nacktheit, diese körperliche Nacktheit, ist im Endeffekt, ja, dass Adam seine Seele entblößt. Und vor Gott sagt: so bin ich, Selbsterkenntnis. Ich glaube, dass wir diese Selbsterkenntnis heute auch immer wieder brauchen. Mein Empfinden ist, dass viele Generationen vor uns so ein ganz natürliches Suchen nach Gott hatten. Auch nicht durchgängig, ist keine Frage. Aber ich glaube, die menschlichen Grenzen waren viel bewusster. Deswegen haben viele Generationen vor uns Gott auf natürliche Art und Weise immer wieder gesucht. Und mein Empfinden ist heute, wir haben so viel in der Hand oder bilden uns das ein als Menschen, so viel Technik, Kontrolle, dass wir meinen, dass wir Gott nicht mehr brauchen. Aber ist das wahr? Ich glaube, dass wir diese Selbsterkenntnis brauchen als Gesellschaft, aber auch als Einzelne, wieder dahin zu sagen und sagen: Gott, letzten Endes merke ich, ohne dich, ich bin verloren. Ohne dich, ich bin nackt. Was habe ich denn? Ich habe mein Leben nicht letztendlich in der Hand. Ich kann mich nicht selbst retten. Und wisst ihr, wenn wir das zugeben, wenn wir so zu Gott kommen, wie reagiert Gott? Wie geht Gott mit unserem Versagen um? Wie geht Gott mit unserer Schwachheit um, mit unserem Hinfallen, mit unseren Grenzen? Verurteilt er uns? Liest er uns die Leviten? Nein, sondern er sagt: Adam, wo bist du? Wisst ihr, das ist eine ganz zutiefst liebevolle Frage. Das ist nicht so: Adam, wo bist du? Komm raus, ich weiß sowieso, wo du bist. Sondern es ist eine Einladung an Adam, aus seinem Gebüsch herauszukommen. Und das ist eine weitere Beobachtung an dieser Stelle, die ich unglaublich schön finde. Merkt ihr was? Gott respektiert den Wunsch von Adam und Eva, sich zu verstecken. Merkt ihr das? Nochmal, Gott weiß es, wo die beiden sind. Aber er geht nicht hin, prescht durch die Büsche, macht alles so auseinander und sagt: ich habe euch gefunden, raus jetzt. Sondern er tut so, als würde er nicht wissen, wo sie sind, und ruft einfach. Und irgendwann wird die Kiste Adam zu heiß und er kommt raus und sagt: ja, Gott, ja, hier bin ich, so bin ich. Und wisst ihr, ich höre wirklich die ganze Woche, aus welchem Grund auch immer, ich weiß es nicht, aber bei all den anderen Themen, die mir im Kopf waren für heute, immer wieder diesen Satz: Adam, wo bist du? Und deswegen glaube ich, dass es für ein, zwei, drei, ich weiß es nicht, Menschen heute Morgen irgendwie wichtig ist, diese Frage Gottes, dass es eine ganz, ganz persönliche Frage ist. Vielleicht betrifft es irgendjemand oder zwei, drei, ich weiß es nicht, die schon länger hier ins CFA kommen, in diese Gemeinde, und diese Gemeinde einfach toll finden, weil diese Gemeinde einfach toll ist. Gar keine Frage. Die Gemeinschaft ist einfach herzlich, die ist gut, die Atmosphäre ist gut, hier kommt man einfach gerne hin. Aber vielleicht ist es Gottes ganz persönlicher Ruf an dich, einen Schritt weiter zu gehen. Weißt du, für Gott ist es zweitrangig, ob du zu dieser Gemeinde gehörst oder zu einer anderen oder zu gar keiner. Das ist gar nicht das, was Gott will in erster Linie. Es ist wunderbar, Gemeinschaft zu haben als Gemeinde. Aber letztendlich möchte er in diese Beziehung zu dir, weil er dein Schöpfer ist, weil er dich kennt und weil er dich liebt und weil er real ist und du mit ihm reden kannst und in Beziehung zu ihm kommen kannst. Und er möchte dir neu sagen, woher du eigentlich kommst, was dein Ursprung ist. Er möchte dir diese Liebe versichern, die kein Mensch dir geben kann. Diese Sicherheit, den Halt, diese Zukunft und Hoffnung, die keine Zeit, keine Versicherung, keine Gesellschaft dir geben kann. Er möchte dir sagen, du sollst mein Kind sein. Ich möchte mit dir in direkter Beziehung stehen. Das ist die Einladung. Und wenn er dich auf diese Weise heute ruft, Adam, wo bist du? Und jetzt trag vielleicht deinen Namen ein. Dein Namen. Wo bist du? Dann möchte er dich vielleicht einfach rauslocken aus dem Gebüsch deines Versteckes, dass du ohne Gott leben kannst und sagen, hey Gott, hier bin ich. Lass uns gucken, was das bedeutet, wenn du Gott in mein Leben kommst. Ja, ich möchte das. Aber weißt du, ein anderer Schritt, vielleicht bist du auch jahrelang wirklich Christ, lebst mit Jesus als deinem Herrn in deinem Leben und lebst mit dem Heiligen Geist, den Gott dir schenkt. Und gleichzeitig rutschen auch wir Christen manchmal wieder in das alte Versteckspiel rein. Es ist so ein echt blöder Mechanismus, den wir gerne ausschalten würden, aber der doch von Zeit zu Zeit uns immer wieder einholt. Dieses Gefühl, dass wir doch erst unser Leben oder wenigstens bestimmte Dinge auf die Reihe kriegen müssten, bevor wir zu Gott kommen können. Und dann verstecken wir uns doch, tun vor uns selber und vor Gott so, als hätten wir alles unter Kontrolle, als hätten wir alles irgendwie, ja, gebacken. Aber vielleicht stimmt's gar nicht. Vielleicht sieht's in uns doch ganz chaotischer aus, als wir uns selber eingestehen und auch Gott. Vielleicht sieht manche Beziehung, vielleicht zu unserem Partner, zu den Kindern, doch chaotischer aus, als wir uns selber eingestehen. Aber wisst ihr, genau da ist auch dieser Ruf, Adam, wo bist du? Oder übersetzt, wenn du mit Jesus lebst, mein Kind, wo bist du wirklich? Und Gott weiß es. Aber es ist die Einladung, aus unserem Versteck rauszukommen, wo wir vielleicht uns Ausreden zurechtgelegt haben, Masken aufgezogen haben vor uns selber. Wo Gott sagt, komm, komm raus. Ich bin das Leben, ich bin die Freiheit. Ich bin die Kraft, ich bin die Heilung, ich bin die Wiederherstellung. Komm raus. Du musst dich ja nicht hier vorne hinstellen und der ganzen Gemeinde deine Seele ausbreiten, aber tu's vor mir. Ich bin dein Gott und ich verurteile dich nicht. Komm, lass uns zusammen rangehen. Gott kümmert sich so liebevoll um Adam und Eva, selbst in den Konsequenzen, die da sind. Aber merkt mal wirklich, was für ein liebevoller Gott er ist, wie er wirbt. Und warum möchte er, dass Adam und Eva raustreten? Ich wiederhole es nochmal. Nicht um sie zu verurteilen, sondern um ihnen was ganz Heilsames zu schenken, mit dem sie leben können und wieder Segen erfahren und in diese Beziehung einfach Stück für Stück auch wieder reinkommen können. Letztendlich mündet das Ganze in Jesus, dass Gott auf diese Erde gekommen ist. Deswegen werden wir gleich das Abendmahl feiern. Das passt heute ganz wunderbar. Ich werde gleich noch was dazu sagen und auch lesen, aber jetzt schon mal, Jesus ist auf diese Erde gekommen. Und wer war Jesus? Es war Gott. Jesus war Gott selber. Gott hat nicht irgendjemanden dort ans Kreuz genagelt und brutal sich darüber gefreut und ergötzt, dass da jemand stirbt. Es war Gott. Und er hat unseren Platz eingenommen. Unsere Krankheit. Unsere Schuld. Da, wo wir von anderen Menschen verleugnet werden. All das ist passiert, als Jesus gestorben ist. Und er hat sich unter das gestellt, was uns passiert. Und er hat dadurch gesagt, Leute, guckt auf mich. Ich nehme das alles auf mich. ich leide diesen Tod, damit ihr euch nicht mehr verstecken müsst, damit ihr seht, dass das bei mir einen Platz hat, dass ich euch das vergebe, dass ich da reinkomme und Dinge verwandle und heile, weil das ist das, was ich will. Adam, wo bist du? Setz nochmal deinen Namen ein. Wo bist du? In deiner Beziehung zu Gott. Hast du diese Beziehung zu Gott schon? Er wünscht sich diese Beziehung, weil sie dein Fundament ist, dein Sinn ist. Vielleicht hast du diese Beziehung, aber wo stehst du gerade in deiner Beziehung zu Gott? Kannst du ehrlich zu ihm kommen, ihm deine Not klagen, deine depressiven Gedanken, deine Wut, deinen Frust, oder versteckst du es? Deine Hoffnungslosigkeit, deine Unfähigkeit im Moment zu vertrauen, deine Grenzen, an die du immer wieder stößt, bring es ihm. Halt es nicht weg. Er sieht dich und er liebt dich. Amen.